Mein Gast ist eine Frau, Ende 40. Sie leitet einen Betrieb mit etwa 450 Angestellten. Sie hat grüne Augen und ein rotes Parteibuch. Am liebsten isst sie Gschwelti und hört dazu Bach-Musik. Bitte begrüßen Sie Zürcher Stadträtin Frau Dr. Ursula Koch.
Sie ist 1990 und Ursula Koch ist ihrem Element. Sie sitzt neben einem Journalist, der ihr wohlgesinnt war. Es ist nach den Wahlen in der Stadt Zürich, hat sie erst mal eine rot-grüne Mehrheit gewonnen. 4 Jahre vorher war es noch ganz anders. Dort ist Ursula Koch als einzige Linke ins Gremium von 9 Stadträten gewählt worden.
Katharina Bracher und ich, der Thies Wachter, sind auf den Spuren von einer einzigartigen Politikerin, die seit 20 Jahren abgetaucht ist. Vermisst Ursula Koch, eine Podcasterin von der NZZ am Sonntag. Episode 3 – Baufrau mit Visionen. Bei ihrem Amtsantritt 1986 ist die neu gewählte Hochbaudirektorin als erstes mit etwas konfrontiert worden, das niemand für denkbar gehalten hat.
Ja, das ist natürlich eine ganz tiefe Erinnerung. Das war am 16. April.
Peter S., Architekt und Raumplaner, dortmal beim Hochbauamt der Stadt Zürich.
Ich habe geschafft in meinem Büro, Stock oben dran. Den Kreisarchitekten waren alles Kolleginnen und Kollegen von mir. Und dann hat es geklopft in dem Gang aussen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt ein hoher Lärm. Wir hatten noch Bauleute gehabt. Ich hatte das Gefühl, die hätten in der Halle so eine Schalltafel am Boden lassen. Und dann so nach dem dritten Mal bin ich dann einmal rausgeschaut, was los ist. Und dann ist gerade vom obersten Stock der Dr. Nandes, der Departementssekretär, oben runtergekommen mit seinem weißen Hemd, der immer bloß röter geworden ist. Und das Einzige, was er können sagen, ist «Canun, Arschloch». Und dann ist er zum Stadtbaumeister reingegangen. Ich bin dann auch dort rein. Und dann hat er irgendwo rausbröseln oder haben wir erlebt, dass er da angeschossen war und wir haben ihn irgendwo dann dort versucht, hilfloserweise zu verarzen und so weiter, bis die Sanitäter kamen. Es war für uns überhaupt nicht absehbar, was da gelaufen ist. Man hatte einfach das Gefühl, dass es ein Intermezzo zwischen dem Canun und dem Nan war. Die ganze Dimension haben wir erst nach und nach erfahren. Das war unglaublich für uns. Das hat natürlich jeder so entgegengenommen, nach seinem Temperament und so weiter. Oder? Aber es war natürlich einschneidend, es war wirklich dramatisch.
Der Günter Canun war der Chef der Baupolizei. Und er hat 4 von seinen Mitarbeitern erschossen und hat einen schwer verletzt. Das war eben der Dr. Nand. Sein Amt ist damals unter Kritik gestanden, ist reorganisiert worden und die Mitarbeiter sind komplett überlastet gewesen. Ursula Koch hat eigentlich erst 2 Wochen später das Amt übernehmen sollen, ist dann aber nach dem Amoklauf aus der Ferien zurückgekommen und hat sich als erstes Mal im Krisenmanagement angenommen.
Sie hat das sehr souverän gemeistert. Sie ist gekommen, hat die Leute zusammengenommen, hat gesagt, hört, das ist jetzt passiert, jetzt müssen wir zusammen schauen, wie wir da rauskommen. Und für uns war das eine gute Sequenz gewesen.
Erinnert sich der Peter S. Übrigens, das ist nicht eine Abkürzung, weil er irgendwie anonym auftreten oder so. Er heisst wirklich Peter S. E-S-S. Zurück zur Geschichte. Das Krisenmanagement im Bauamt hat Ursula Koch zuerst mal den Respekt von allen Seiten eingebracht. Und dann erst hat das Tagesgeschäft angefangen.
Sie ist mir sehr dossiersicher vorgekommen. Jemand, der weiss, was sie will. Jemand, der auch ausgestrahlt hat, dass sie nicht bereit ist, Kompromisse zu machen oder sich voreilig in den Politbetrieb einzuordnen. Sie war also von daher eine untypische Behördenvertreterin gewesen, einmal für damalige Verhältnisse. Ich bin Karl Hünd, geboren 1945, bin Journalist.
Der als Chefredakteur vom bürgerlichen Oppositionsblatt «Zürichwoche» der Linken auf die Finger geklopft hat.
Es gibt ganz potente Bestrafer. Das sind Medien. Und einer, ein ganz potent, der heisst Karl Hünd.
Manchmal hat sie auch provoziert. Also wenn sie zum Beispiel mir einen Brief geschrieben hat, dann hat der Brief weder eine Anrede getragen, noch eine Grußformel, sondern ist dorthin eigentlich wie ein obrigkeitlicher Erlass. Die strenge und kompromisslose Art, die häufig auch Konfliktfreude ausgestrahlt hat, die ist natürlich auf Widerstand gestossen, wie ich weiss, auch beim Stadtrat und bei einem Teil von ihren Mitarbeitern.
Das sieht der Peter S., der ja ein Mitarbeiter von der Ursula Koch war, total anders.
Sie hat ein positives Menschenbild gehabt. Eigentlich hat sie das Gefühl gehabt, die Leute wollen etwas leisten. Voraussetzung ist, dass sie dort tatsächlich auch einen Spielraum haben. Das war so ihre Grundhaltung. Sie war eine sehr gute und eine sehr beliebte Chefin im Amt. Das kann man ziemlich durchgehend sagen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht nur meine individuelle Beurteilung. Man hat wirklich grosse Spielräume gehabt.
Wie auch immer die Leute zur Ursula Koch gestanden sind, viele sagen, sie sei streitbar und streitlustig gewesen.
Wenn ich mit einem Menschen Streit habe und das geht auf die persönliche Ebene, das ist wahnsinnig schwierig. Also das habe ich nicht gern. Das kennen sie alle, wenn man Krieg hat miteinander. Das ist nicht das, was ich liebe. Ich habe wahnsinnig gern Streit mit jemandem, wo ich gut auskomme. Das heisst, wenn man eine Sache hat und man balgt sich und man ringt um die Sache, man ringt um bessere Lösungen, man ringt und sagt, so ist es nicht und überhaupt, ich sehe das anders, aber man liebt sich doch eigentlich. Also das ist doch eine fantastische Situation.
Und noch etwas anderes ist untrennbar mit der Ursula Koch verbunden.
Die Stadt Zürich ist bauen.
Ein Affront für all die, die noch mehr bauen wollten. Wie der Unternehmer und Immobilienhändler Werner Spross.
Sie hat die Stadt Zürich Milliarden gekostet mit ihrer Bauverhinderung unverantwortlich.
Es war damals eine unglaubliche Konfrontationsstimmung und gegangen ist es ja eigentlich sachlich um die Bau- und Zonenordnung.
Nochmal der Journalist Karl Lüend.
Das war ein grosser Verteilungskampf um die Nutzung von vor allem Industriebrachen, die nicht mehr benötigt worden sind und wo man hat wollen umnutzen, vor allem im Bürobauten. Und da hat sie eine fundamental andere Auffassung gehabt als zum Beispiel die Bürgerlichen. Der Buchstaben ist von der Vorschrift ist ihr wichtiger gewesen als der Sinn.
Wo es genau um so Geschichten gegangen ist, konkret ist es dort um das Maroni-Häuschen gegangen. Habe ich ihr einmal gesagt, wenn sie im Mittelalter gelebt hätte, dann wäre sie als Hex verbrannt worden. Und dann hat sie gesagt, ja, das sehe sie auch so.
Der Peter S., der unter der Ursula Koch Direktor vom Amt für Hochbauten geworden ist.
Es ist um die Maroni-Häuschen-Geschichte gegangen, die eigentlich eine typische und eine ganz interessante Geschichte ist. Am Limmatquai hat ein Maroni-Brater einen Stand aufgestellt und Maroni gebraten. Und die Gewerbler hinten dran mit den Läden und so, hat das geärgert und die haben beim Bezirksrat eine Beschwerde eingereicht, der Maroni-Brater hätte keine Baubewilligung für den Stand. So, dann ist es zu ihr gekommen und dann haben ihre Juristen gesagt, das sei richtig, der hätte eigentlich eine Baubewilligung gebraucht und dass der Maroni-Stand sei widerrechtlich. Dann hat sie gefunden, das ist so abstrus, dass sie uns den Auftrag gegeben hat, einmal mit dem Maroni-Brater so ein Häuschen zu entwickeln, das als Maroni-Stand würde funktionieren. Und das hat ein guter Architekt hat das gemacht. Und dann hat sie gesagt, und die Pläne von dem Maroni-Stand, die sind hinterlegt beim Amt für Baubewilligung. Und jeder, der einen Maroni-Stand will, muss einen Situationsplan, wo er mit dem Kugi eintragen kann, wo der soll stehen. Und dann muss er unterschreiben und dann wird das mit diesen Plänen bewilligt. Und er kann den Maroni-Stand kaufen für einen relativ kleinen Preis. Eigentlich war das eine Dienstleistung an die Maroni-Brater, dass sie nicht so beisackt werden mit einer Baubewilligung eingeben. Und Fakt ist, dass alle gesagt haben, Frau Koch tut sogar die Maroni-Häuschen standardisieren und beisackt alle, sie müssen dann einen Zürcher Maroni-Stand nehmen.
Das Beispiel zeigt, dass es viele Legenden gibt über Ursula Koch. Zum Beispiel auch der Spruch «Zürich ist bauen». Der hat sie nämlich nicht selber erfunden. Das war ursprünglich ein Teil einer Dombildschau, wo man die Bevölkerung über die geplante Bauzonenordnung hat informieren wollte.
So eingängig der Spruch ist, der sich auch für viele Leute eingebrannt hat bis heute, so absolut wird bis heute auch verstanden und aus unserer Sicht eigentlich missverstanden.
Zürich baut, oder? Sie haben eine Stadt, die eigentlich überbaut ist. Und es geht ja gar nicht mehr darum, neu zu bauen oder viel neu zu bauen auf der grünen Wiese, sondern es geht darum, umzubauen. Also die Bauten, die sind, entweder zu renovieren oder, wenn sie die Häuser nicht können, erhalten bleiben, dann zu verweben mit dem Alten. Also Neubauten, die sich in eine Harmonie bringen, mit vielleicht Altbauten rundherum. Das ist eine Kunst, eine neue Architekturkunst, die gerade Zürich sehr dringend nötig hat.
Kann man heute noch sagen? Es gibt dem nichts beizufügen, nach innen verdichten. Das ist heute Konsens und das wird politisch streit. Im ganzen politischen Spektrum, das ist unbestritten. Es sagt einfach niemand, dass das schon die Vision von der Ursula Koch war. Das tut man wirklich ausblenden.
Allerdings ist ihre Vision damals unter einem Scherbenhaufen gelandet. Der Kanton hat sie zurückgepfiffen und hat der Stadt eine wirtschaftsfreundliche Bau- und Zonenordnung vor die Nase gesetzt. Konflikte sind bis vor Bundesgericht gelandet. Wie Ursula Koch heute ihren Leistungsausweis sieht, das würde man sie gerne selber fragen.
Ich habe jetzt übrigens einer Verwandten von ihr einen Brief geschickt mit einem Brief an Ursula Koch drin und der Bitte, den ihr doch irgendwie zukommen zu lassen, wenn das möglich ist. Mal schauen, ob etwas zurückkommt.
Wir stellen fest, sie ist eine Visionärin, die in vielen Streitereien verwickelt war. Im Stadtrat, in der eigenen Partei, mit Wirtschaftsexponenten. Die bürgerlichen Medien haben sie angegriffen. Der Gewerbeverband hat eine Kampagne gegen sie betrieben und hat eine angebliche Liebesaffäre mit dem CVP-Stadtrat in die Presse gebracht.
Man tut denen, die auf ihrem Weg viel Geschirr verschlagen haben, nicht gerne grosse Leistungen anrechnen. Umso mehr, wenn es jemand ist, der keinen Respekt vor Autoritäten hat. Und diese Seite hat auch der Peter S. beobachtet.
Sie hat die, die einfach so alle überfahren, hat sie total auf dem Kicker gehabt. Sie hat dort nicht zurückgehalten und hat mit ihren Vorstellungen halt alle befasst. Sie war keine Diplomatin, sie ist Vatergrad. Und ich denke, sie ist überall natürlich angestossen.
Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, dass der Bauleute Werner Sprossi zum Mittagessen treffen wollte. Sie hat aber abgelehnt und hat ihm angeboten, sich für die Bürgersprechstunde anzumelden. Das ist dem natürlich völlig gegen den Strich gegangen. Wie überhaupt ihre ganze Politik.
Ich bin für die Marktwirtschaft und sie ist für die Planwirtschaft. Und das geht nicht, der Osten hat es bewiesen.
Das waren die Jahre, wo man einfach gefunden hat, eine Frau darf sich das nicht anmassen. Das war wirklich ein Affront gegen den männlichen Führungsanspruch.
Ellen Ringier, Juristin und Mäzenin.
Ich habe das Gefühl, dass Ursula Koch eine ehrgeizige Frau war, mit Recht genauso ehrgeizig wie die meisten Männer, die erfolgreich sind in ihrem Beruf, ist sie das auch gewesen und das hat man ihr in keiner Art und Weise gestatten. Sie hat so etwas wie eine Baufrau-Rolle in diesen Jahren gehabt, jedenfalls in dem Umfeld, wo ich mich bewegt habe.
Als Ursula Koch Zürich in Richtung nationale Politik verlassen hat, haben ein paar aufgestuft. Und schon als Kandidatin fürs Präsidium hat sie es nicht können lassen, den noch amtierenden Präsident Peter Bodemann mit Ironie zu überschütten.
Er ist der Beste. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Der allerbeste.
Wie sie ihre Baufrau-Rolle nie mehr losgeworden ist, trotz einer glanzvollen Wahl, das erzählen wir in der nächsten Episode. In einer Woche kommt Episode 4. Wer sofort wissen will, wie es weitergeht, findet alle Folgen auf der Webseite von der NZZ am Sonntag exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn Sie gerade weiterhören, aber haben noch kein Abo, dann finden Sie ein Spezialangebot unter nzz.as/probeabo. Die Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit von Katharina Bracher und vom Thies Wachter. Mitproduziert und gestaltet hat Simon Meyer. Die Musik komponiert hat Lucky Fritz.